Wir wollen zuerst still werden und beten miteinander. Ja, Herr Jesus, wir wollen still werden und erkennen, dass du Gott bist. Wir danken, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir dürfen dein Wort lesen und wir begehren, deine Stimme zu hören. Herr Jesus, lehre uns. Du, der Lehrer und der Meister, lehre uns. Wir haben es nötig. Lass uns deine Stimme hören. Wir danken für deine Treue. Amen. Amen. Ja, es ist gar nicht so leicht, in 8 oder 9 Stunden das auszusuchen, was das Notwendige oder das Hilfreiche oder das Wichtige ist. Ich will jetzt in dieser Stunde zu folgenden 3 Punkten etwas sagen, aus dem 2. und aus dem 3. Kapitel des 2. Mosebuches. Der erste Punkt, die Verantwortung des Menschen glauben. Dann der 2. Punkt, die Notwendigkeit des Glaubensboten. Denn ohne einen Boten wird niemand hören und ohne zu hören wird niemand glauben. Und dann 3. die Notwendigkeit der göttlichen Offenbarung und Sendung. Diese 3 Dinge, die sind miteinander verkettet. Und so ist es natürlich kein Zufall, dass diese 3 Dinge in diesen Kapiteln 2 und 3 vorkommen, behandelt werden, obgleich das Wort Glauben im Kapitel 2 und 3 noch nicht verwendet wird, aber im Kapitel 4. Dort wird dann das Wort Glauben einige Male verwendet und das zeigt uns, dass es darum geht, dass das Volk glauben muss. Und so lehrt uns das Neue Testament, das, was wir hier sehen, das Neue Testament, lehrt das in Form expliziter, direkter Lehre. Die Errettung ist aus Gnade. Die Errettung kommt von Gott und geschieht durch Gott. Ganz Gottes Werk, die Errettung aus Gnade, durch Glauben. Der Mensch muss glauben. Das ist die Verantwortung des Menschen. Und Gottes Gnade und die Tatsache, dass der Mensch verloren und unfähig ist, diese Tatsache enthebt den Menschen nicht der Verantwortung. Denn es ist ja niemand als der Mensch selbst schuld, dass er in der Sünde gefangen ist. Und zudem wirkt Gott denen, die sein Wort hören, auf sein Wort hören, ihr Herz seinem Wort achten, in ihnen weckt Gott den Glauben. Er befähigt uns auch zu glauben. Aber wir müssen, der Mensch muss glauben. Und darum müssen wir Menschen dazu auffordern. Wir müssen das Evangelium predigen, Christus predigen, die Schuld des Menschen klarstellen und wir müssen die Menschen aufrufen zum Glauben. Der Mensch muss glauben. Die Apostel haben es getan, der Herr hat es getan und genau das müssen wir tun. Ob wir das ganz begreifen oder nicht, das ist egal. Und wir wissen alle, wir mussten das Evangelium hören und wir mussten glauben, sonst wären wir nicht gerettet worden. Und so sehen wir hier in diesen Kapiteln 2, 3 und 4 die Notwendigkeit des Glaubens, Verantwortung des Menschen, der Mensch muss glauben. Ich beginne, indem ich verweise auf die Eltern des Mose. Es heißt hier von den Eltern des Mose in Kapitel 2, in den Versen 1 und 2, ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, dass er schön war und verbarg ihn 3 Monate. Wir erfahren erst im Neuen Testament, im Hebräerbrief, dass das aus Glauben geschah. Hebräer Kapitel 11, Vers 23. Hebräer 11, Vers 23. Durch Glauben wurde Mose, als er geboren wurde, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kindlein schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Hier steht auch, dass das Kind schön war. Wir fragen uns, was hat das mit Glauben zu tun? Jede Mutter findet ihr Kind schön Und die Väter meistens dann auch. Ja, was hat das mit Glauben zu tun? Eine ganz natürliche Regung. Das Kind war schön, und hier steht sogar, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und jetzt steht in Apostelgeschichte 7 eine Erklärung dazu. Apostelgeschichte 7, Vers 20. In der Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat. Da sagt Stephanus über Mose, Apostelgeschichte 7, Vers 20, in dieser Zeit wurde Mose geboren und er war ausnehmend schön und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Das ist jetzt die alte Elberfelder. Und die hat hier etwas getan, was sie sonst nicht macht. Einfach nicht übersetzt, was da steht. Und dann steht eine Fußnote. Und diese Fußnote, verzeiht, ist Quatsch. Hier steht, schön für Gott, ein bekannter Hebraismus. Erstens ist das kein Hebraismus, überhaupt nicht. Und zweitens ist das genau der springende Punkt. Und das ist der Glaube. Der Glaube sieht nämlich die Dinge, wie Gott sie sieht. Und die Eltern haben nicht nur das Kind schön gefunden, das ist auch richtig. Eltern sollen sich freuen an den Kindern, die Gott ihnen gibt. Und sie dürfen sie auch schön finden und sie sind auch schön. Aber der Glaube sieht, dass dieses Kind auch für Gott etwas bedeutet. Das ist das Entscheidende. Das Kind war schön für Gott. Und so haben sie geglaubt. Gott hat uns dieses Kind nicht gegeben, damit es sterbe, sondern Gott hat uns dieses Kind gegeben, damit es lebe. Und sie haben dieses Kind deshalb auch Gott gegeben. Und dann auch, es blieb ihnen ja nichts anderes übrig, als es dann Gott anzuvertrauen. Sie glaubten, weil sie sahen, begriffen, verstanden, dieses Kind ist schön für Gott. Also das ist der Glaube der Eltern. Nun, ich kann mich jetzt hier nicht länger aufhalten. Da wären natürlich sehr wichtige und hilfreiche und schöne Lektionen für Eltern, wie sie ihre Kinder sehen, enthalten. Aber das müssen wir jetzt hier beiseite lassen. Jetzt zum Wort Glauben. Das Wort Glauben wird dann erst in Kapitel 4 direkt verwendet, 2. Mose 4, Vers 1. 2. Mose 4, Vers 1. Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören. Dann Vers 5. Gott gibt dem Mose Zeichen zu tun, auf dass sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist. Vers 8. Es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben. Am Schluss des Verses, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben. Und dann Vers 9, es wird geschehen, wenn sie selbst diesen 2 Zeichen nicht glauben. Und schließlich Kapitel 4, Vers 31, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Kinder Israel heimgesucht und dass er ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Glaube. Dieser Abschnitt in Hebräer 11, der sagt uns, dass dieses ganze Geschehen in Ägypten, dass Gott dieses Volk aus Ägypten herausführte, dass das mit Glauben vermischt war. Das ist ein Ausdruck, den der Schreiber des Hebräerbriefes verwendet, in Kapitel 4 mit Glauben vermischt. Und hier sehen wir in Hebräer 11, 23 bis 28 die Bedeutung, die Wichtigkeit und wir müssen darum auch sagen, die Notwendigkeit des Glaubens. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und wählte lieber mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert. Und die Besprengung des Blutes, auf das der Zerstörer der Erstgeburt sie nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das rote Meer wie durch trockenes Land. Das Neue Testament lehrt es dann ausdrücklich und sagt, dass wir glauben müssen. Der bekannteste Vers über den Glauben ist sicher Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, hat das Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Herr hat uns gelehrt, dass der Unglaube Gott entehrt. Gott besteht darauf, dass seine Geschöpfe ihm Ehre geben. Gott besteht darauf. Gott fordert von den Menschen, dass sie ihm Ehre geben. Und der Römerbrief sagt in Kapitel 1, dass die Menschen sich weigerten, Gott die Ehre zu geben. Und dass Gott sie darum dahin gab, der Verfinsterung. Und so ihr Herz immer verfinsterter und verstockter wurde, so dass sie immer tiefer sanken. Ja, wir können sogar sagen, dass Gott den Menschen deshalb richtet und am Ende in die Hölle sendet, weil er sich weigert, Gott Ehre zu geben. Wir müssen Gott Ehre geben. Und der Herr sagt, der Unglaube entehrt Gott. Und er sagt seinen Zeitgenossen, Johannes 5, Vers 44, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Ihr könnt nicht glauben, weil ihr Gott nicht ehrt, sondern die Ehre der Menschen sucht. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von Gott allein ist, nicht sucht? Umgekehrt sehen wir an Abraham, dass der Glaube Gott ehrt. Römer 4, Vers 20, es heißt von Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend. Dieses Partizip kann man auch so übersetzen, wurde gestärkt im Glauben, durch den er Gott die Ehre gab. Oder durch Glauben, womit er Gott die Ehre gab. Glaube ehrt Gott. Der Glaube bekennt, dass Gott wahr ist und dass Gott wahrhaftig ist und dass Gott mächtig ist. Genau das hat Abraham mit seinem Glauben bekannt. Gott, du hast verheißen und du bist wahrhaftig und du kannst nicht lügen. Gott, du vermagst das, was unmöglich ist. Ein toter Mutterleib kann nicht empfangen. Und jemand, der über das Alter hinaus ist, kann nicht zeugen. Aus Tod kann es kein Leben geben. Aber Gott kann das Unmögliche. Und das hat Abraham geglaubt. Und Gott tut ja lauter Unmögliches bei der Errettung. Wirklich Unmögliches. Wir haben uns gestern unterhalten über das Gleichnis vom Nadelöhr. Es ging da so um die Interpretation dieses Gleichnisses. Und wie das Nadelöhr nun zu verstehen sei, so ein schmales Tor, wo man einfach alles, wo das Kamel alles abladen müsse, dass es doch durchkommt und so, das sind so schöne Erklärungen. Ich glaube, der Herr will mit diesem Gleichnis einfach sagen, Errettung ist unmöglich, liegt einfach gar nicht drin. Und das haben die Jünger auch gemerkt. Ja, wie soll dann einer gerettet werden? Und dann sagte er, genau, ist unmöglich. Gerettet werden ist unmöglich. Was aber bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Also der Glaube glaubt dem Gott, der Verheißungen gegeben hat, dass er Dinge tut, die unmöglich sind. Dass er Sünder zu Heiligen machen kann, dass er Schuldigen die Schuld nimmt, dass er Toten Leben gibt. Der Glaube schreibt Gott alles zu und der Glaube bekennt, ich vermag nichts. Und darum ehrt der Glaube Gott. Das ist die Verantwortung des Menschen zu glauben. Und ich habe keinerlei Absicht, in keiner Art und Weise zu versuchen, dieses für uns schwierig und unbegreifliche aufzulösen und zu erklären, wie einerseits die Errettung ganz Gottes Werk ist. Sie hängt ganz an Gottes Gnade. Und andererseits, dass ich glauben muss, auch wenn ich so blind und so gefangen und so gebunden bin, dass ich von mir aus nicht glauben kann. Und dass ich auf Gottes Wirken und Hilfe angewiesen bin, das sagt die Bibel auch. Aber die Bibel sagt, ich muss glauben und wir müssen darum predigen und den Menschen das verkündigen. Und wir müssen sie zur Buße und zum Glauben rufen. Wir müssen glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Nun, wie sollen sie glauben? Und gestern wurde auf diesen Vers hingewiesen und wir schlagen den jetzt auf, oder er wurde sogar gelesen, Römer 10, Verse 14 und 15. Nein, wir lesen etwas weiter oben schon. Römer 10 von Vers 11 an. Römer 10 von Vers 11 an. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Welch großartige Verheißung! Und wie gibt das uns doch Zuversicht und Freimütigkeit, genau das zu tun, wovon wir in diesen Tagen auch hören. Menschen suchen, mit Menschen zusammen sein, mit ihnen über den Herrn reden. Im Wissen, und jetzt können wir ihnen auch sagen, wenn du glaubst und den Namen des Herrn anrufst, du wirst gerettet, mit aller Gewissheit. Ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und dann Verse 14 und 15, wie aber werden sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie glauben, an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören, ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und da haben wir also die Notwendigkeit des Glaubensboten. Darum muss das Evangelium gepredigt werden. Und darum sagt Paulus, der gleiche Paulus, der von Gottes Ratschlüssen redet, von Gottes erwählender Gnade, sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und er meint das genauso. Und darum müssen wir das Evangelium predigen. Und genau das gleiche sehen wir im zweiten Mosebuch, in diesem Buch der Errettung, wo die Wahrheit der Errettung von allen Seiten beleuchtet wird, die Notwendigkeit des Glaubens. Aber damit das Volk glauben kann, muss ein Bote ihnen Gott und sein Heil verkündigen. Und genau das tut Mose. Es muss einer gesandt werden. Und so müssen wir hingehen. Wir müssen hingehen, wir müssen uns senden lassen. Wir müssen den Menschen das Evangelium sagen, sonst wird niemand glauben und ohne Glauben wird niemand gerettet werden. Wir haben hier sicher, vielleicht wirst du sie noch, diese Biografie noch vorstellen von William Carey. Man nennt ihn den Vater der modernen Mission. Allerdings ist er ein Titel, der aus der englischsprachigen Welt kommt, denn eigentlich stünde dieser Titel oder diese Ehre unserem Zinzendorf zu. Der ja fast 100 Jahre vorher mit Weltmission und zwar in systematischer Weise anfing. Aber für die englischsprachige Welt, Carey steht am Anfang der Weltmission. Und Carey hat 10 Jahre lang einen Kampf geführt und gefochten gegen seine eigenen Glaubensbrüder, dass wir das Evangelium predigen müssen, wenn Menschen gerettet werden sollen. Die haben gesagt, ja, das ist Gottes Werk, Menschen zum Glauben zu bringen und zu retten. Naja, das ist Gottes Werk, das hat Carey auch geglaubt. Aber Carey hat auch geglaubt, dass Gott als Mittel der Errettung verordnet hat den Glauben. Das haben die auch gesagt, ja. Aber damit jemand glauben kann, muss man predigen. Und das hat Gott auch verfügt. Und darum müssen wir predigen. Und er war auch jemand, der, ähnlich wie ein Whitfield, der etwa 50 Jahre vor ihm lebte und wirkte, weinte um verlorene Seelen. Er war ja Schuster und dann war er auch noch Dorfschullehrer. Und er hat sich als Schuster, weil er das auch konnte, seinen Globus genäht. und hat dort diese verschiedenen Kontinente, also die Kontinente und all diese Gegenden und Regionen und Inseln, die man jetzt entdeckte und kennenlernte im 18. Jahrhundert, mit verschiedenen Farben angemalt und im Unterricht dann von diesen Völkern berichtet und was da für Menschen leben und wie viele es da sind. Und dann hat er immer wieder innegehalten und gesagt, und alle ohne Christus. Und alle ohne Christus. Und diesen Gedanken hat er nicht ertragen. Und darum hat er gesagt, dann müssen wir hingehen zu diesen Menschen. Gott wird sie nicht durch Erdbeben und wird sie nicht durch irgendwelche Katastrophen aufrütteln und zur Buße bringen, sondern durch die Predigt des Evangeliums. So sagt es einfach die Bibel. Und wir müssen die Bibel in allem, was die Bibel sagt, ernst nehmen. In allem. Nicht nur in den Teilen, die uns behagen oder die in unser System passen, in unser Denksystem. Die Notwendigkeit des Glaubens, die Verantwortung des Menschen, er muss glauben. Die Notwendigkeit des Glaubens, Boten, denn Menschen können nicht glauben an jemanden, den sie nicht kennen. Und wie sollen sie ihn kennen ohne einen Boten? Sie müssen von ihm hören und darum muss das Evangelium gepredigt werden. So also sendet Gott Mose mit der Botschaft der Errettung an dieses Volk. Wie aber soll Mose gehen, wenn er nicht gesandt ist, fragt Paulus in Römer 10, Vers 15. Und so haben wir als dritten Punkt die Notwendigkeit der Offenbarung und Sendung. Und so kommen wir wieder darauf zurück, die Sache geht immer von Gott aus. Er ist es, der Mose erscheint und der dann Mose beauftragt. Und wohl dem Mose, dass er ging. Und wehe uns, wenn wir nicht gehen. Gott hat sich uns geoffenbart. Gott hat sich uns ja schon geoffenbart. Und er hat uns schon beauftragt. Die Notwendigkeit der Offenbarung und Sendung. Jetzt 2. Mose Kapitel 3. 2. Mose Kapitel 3 von Vers 1 an. Und Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus einem Dornbusch. Und er sah und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und als der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nahe nicht hierher, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist. Und sein Geschrei wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten, und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Hier also Gottes Offenbarung, er erscheint dem Mose und enthüllt ihm auch seine Absichten. Nun, vor einigen Jahren hat Walter im Zusammenhang mit Sendung über Mose gesprochen. Ich erinnere mich noch gut, wie er damals sagte, dass am Anfang eines Dienstes, und das kann man feststellen bei Dienern des Herrn immer wieder, steht eine Begegnung mit Gott. Ist wirklich wahr. Eine Begegnung mit Gott. Wo wir ihn kennenlernen, In einer Weise, wie wir ihn bisher nicht kannten, Mose war ja schon gläubig. Sagt uns Hebräer 11. Aus Glauben verließ er den Hof des Pharao. Aus Glauben flüchtete er aus Ägypten. Er war schon gläubig. Aber jetzt gibt ihm Gott eine neue Begegnung, Offenbarung seiner selbst. Und da beginnt der eigentliche Dienst, die Arbeit, der Auftrag des Mose. Und wenn das in deinem Leben geschehen ist, dass du dem Herrn begegnet bist und der Herr dir Dinge aufs Herz gelegt hat, zu dir geredet hat, es wird dich nicht loslassen, bis du es tust. Und du wirst es tun. Es wird dir keine Ruhe lassen und du wirst es tun. Du wirst dann diesem Auftrag gemäß leben. Ich denke, das könnten einige von uns, könnten dann davon reden und erzählen, auch solche, die im Dienst stehen, die im missionarischen Dienst stehen. Helmut könnte uns sicher einiges, hat ja schon einiges darüber gesagt. Der Herr erscheint dem Mose und hier erkennt der Mose am Herrn etwas, wie der Herr ist. Und was seine Absichten sind, dass er bisher nie so erkannt hatte. Die Art, in der der Herr dem Mose erscheint und die Absichten, die Gott mit dem Mose und das heißt mit seinem Volk hat, die hängen natürlich eng miteinander zusammen. Der Herr ist dem Mose genau in dieser Weise erschienen. Das ist nicht beliebig. Es ging nicht einfach darum, die Aufmerksamkeit des Mose zu wecken. Auf irgendeine beliebige Art. Durch einen Knall oder eben durch ein Feuerwerk oder irgendetwas. Sondern der Herr hat in dieser Erscheinung dem Mose sein Herz enthüllt. Und das hat Mose so beeindruckt, was er hier sah. Das hat er sein Leben lang nicht vergessen. 40 Jahre später, da nennt der Gott immer noch den Gott, der im Dornbusch wohnt. Der Gott, der im Dornbusch wohnt. Und zwar in 5. Mose Kapitel 33. 5. Mose 33, Vers 16. 5. Mose 33, 16, im Segen, der Mose ausspricht über die 12 Stämme, da sagt er Folgendes über Josef. Das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnte, es komme auf das Haupt Josefs. Das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnte. Er muss also begriffen haben, was das eigentlich bedeutet. Das muss ein Ausdruck ganz außergewöhnlicher Gnade sein. Nun, was bedeutet Dornbusch und was bedeutet Feuer? Und wenn wir diese Fragen beantwortet haben, dann begreifen wir dieses Wunder. Gott im Dornbusch, er wohnt im Dornbusch. Der Dornbusch brennt und wird nicht verzehrt. Nun, wofür steht der Dornbusch in der Sprache des Alten Testaments, in der Sprache vieler Propheten und auch in der Sprache des neutestamentlichen Propheten, des Propheten, nämlich Jesu Christi? Der Dornstrauch steht immer wieder als Vergleich für den sündigen Menschen, der nur Nutzloses produziert. Eine Stelle oder zwei Stellen aus dem Alten Testament, 2. Samuel 23, 6. 2. Samuel 23, 6. Da sagt David, die Söhne Belials sind allesamt wie Dornen, die man wegwirft. Denn mit der Hand fasst man sie nicht an. Dann Hesekiel 2, Vers 6.
Hesekiel 2, Vers 6. Und du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen, fürchte dich nicht vor ihren Worten, denn Nesseln und Dornen sind bei dir, bei Skorpionen wohnst du. Also auch die Ungläubigen, die Hesekiel umgeben, werden mit Dornen verglichen. Und dann denken wir besonders im Neuen Testament an diese Vergleiche, die der Herr selbst machte. Lukas Kapitel 6, Verse 43 bis 45. Lukas 6, 43 bis 45. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben. Und der Vers 45 sagt dann, der Herr meint damit Menschen. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Dornen, keine Trauben. Der Dornbusch. Und jetzt brennt dieser Dornbusch. Nun, Mose hat ja oft Dornbüsche gesehen und er hatte sie oft auch verwendet und ein Feuer gemacht in diesen kalten Wüstennächten, um sich die Hände zu wärmen. War er dankbar für dieses Gesträuch? Dafür war es gut. Taugte nur dafür eigentlich, verbrannt zu werden. Und jetzt sieht er einen Dornstrauch, der brennt. Die brannten gut, aber schnell, diese Dornsträucher. Ein trockenes, hartes Holz brannte schnell. Und jetzt brennt dieser Dornbusch und brennt und brennt und wird nicht verzehrt. Und das will Mose näher sehen. Was bedeutet denn Feuer? Es heißt hier, dass der Herr, der Engel des Herrn, in einer Feuerflamme erscheint. Warum erscheint Gott in einer Feuerflamme? Was bedeutet das? Gericht? Tatsächlich, Gericht? Wir lesen zum ersten Mal von Feuer. Das Wort Feuer wird das erste Mal verwendet in der Bibel. Weiß jemand wo? Vorher schon. Abraham, ja, richtig. Vorher schon. Nein, dort wird Feuer nicht verwendet. Dort heißt einfach die Flamme des kreisenden Schwertes. Steht dort bei der Vertreibung aus dem Garten Eden. Dort steht Flamme, Flamme des kreisenden Schwertes. Aber das Wort Feuer, dort steht auch, Feuer steht nicht. Steht nur, sie brachten Opfer da, Feuer steht nicht. Das Wort Feuer zum ersten Mal im Leben Abrahams, 1. Mose 19. Beim Gericht Gottes über Sodom und Gomorra. 1. Mose 19,24. 1. Mose 19,24. Und der Herr ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen, von dem Herrn aus dem Himmel. Wenn Gott in seiner Heiligkeit mit Sünde zu tun hat, dann erscheint er als eine Feuerflamme, als Feuer. Ofen, ja, Ofen, ja, aber es steht dort nicht das Wort Feuer im Hebräischen, aber gut, im Deutschen steht es. Ja, der Sinn ist schon da, es ging mir einfach um das Wort, aber dort ist ja auch, Opfer ist ja auch Gericht, stellvertretendes Gericht. Also, wenn Gott, der heilige Gott, mit Sünde zu tun hat oder mit Sündern zusammentrifft, dann ist das Ergebnis Feuer. Und darum ist auch der Feuersee der einzige Ort, an dem ein gerechter Gott sich an Sündern ewig verherrlichen kann. Ein erschütternder, aber wahrer Gedanke. Gott kann sich da, wo Sünde ist, nur durch Gericht verherrlichen. Weil er heilig ist. Und tatsächlich sagt ja Gott dem Abraham, ich werde jetzt diese Stadt besuchen. Gott sagt, ich werde diese Stadt besuchen. Das Geschrei dieser Stadt ist zu mir gekommen und ich will jetzt diese Stadt heimsuchen, dahin gehen. Und das Ergebnis ist, Gott besucht diese Stadt und das Ergebnis ist unausweichlich. Feuer. Gericht. Und hier sehen wir einen Dornbusch. Ein Bild auf den sündigen Menschen. Gott im Dornbusch. Der lebendige Gott bei, mit, unter sündigen Menschen. Wie soll das zugehen? Und das Ergebnis, ja, Feuer. Aber das Wunder ist, dass jetzt dieser Dornbusch nicht verzehrt wird. Und genau das ist Gottes Absicht. Es ist Gottes Absicht, jetzt sein Volk heimzusuchen. Er sagt, ich bin herniedergekommen. Jetzt kommt Gott wieder hernieder. Wie damals in Sodom und Gomorra. Und er kommt unter ein Volk, das nicht sündlos ist. Unter ein Volk von lauter Sündern. In seiner ganzen Heiligkeit. Und das Volk wird nicht verzehrt. Es bleibt am Leben. Es lebt. Im 5. Mosebuch kommt das mehrere Male vor. 5, 6, 7 Male kommt das vor, dass dort gesagt wird, ihr standet da am Sinai, am Berg Horeb, und dann habt ihr Gottes Stimme aus dem Feuer gehört. Und ihr seid am Leben geblieben. Wie ist das möglich, dass ein heiliger Gott unter Sündern wohnen kann und sie nicht verzehrt werden? Nun, Mose wird das hier wahrscheinlich noch nicht verstanden haben, aber er hat es nach nicht so langer Zeit verstanden. Denn einige Wochen oder Monate später, wir wissen nicht wie lange, wie viel Zeit verstrich, in 2. Mose 12, da redet Gott zu Mose vom Passahlamm. Und er sagt von diesem Passahlamm, wir haben die Verse schon gelesen von Vers 1 an, ich lese diesmal nur von Vers 6 an, 2. Mose 12 von Vers 6 an. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den 2 Abenden. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. Und sie sollen in selbiger Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer. Und ungesäuertes Brot mit bittern Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts roh davon essen, keineswegs in Wasser gesotten, sondern am Feuer gebraten. Seinen Kopf samt seinen Schenkeln und samt seinen Eingeweide. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis an den Morgen, und was davon bis an den Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. 3-mal das Wort Feuer. Gott besteht darauf, es muss im Feuer zubereitet werden. Und da muss Mose verstanden haben, warum das Feuer der Heiligkeit Gottes das Volk Gottes nicht verzehrt. Ein Stellvertreter hat Gottes Zorn getragen. Ein Stellvertreter ging durchs Feuer. Hier also haben wir das Herz der Erlösung. Gott gibt seinen Sohn dahin. Gottes Sohn wird Mensch und stirbt für die Schuld von Menschen. Inmitten des Thrones, ist ein Lamm wie geschlachtet. Das ist wirklich das Herz der ganzen Erlösung. Das wird Mose hier geoffenbart. Und Gottes Absicht wird ihm mitgeteilt. Und da steht im Vers 8, ich bin herabgekommen. In der Fülle der Zeit würde er wirklich herabkommen. Im vollkommenen Sinn, herabkommen. Und dann würde er, wie Paulus sagt in Epheser Kapitel 4, herabsteigen in die unteren Örter der Erde, in den Tod. Tiefer hinab kann man nicht steigen. Ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten, um es herauszuführen, ja, das ist der Retter Gott. Und dann wollen wir weiterlesen in diesem Kapitel. Mose fragt dann zuerst im Vers 11, Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Das ist eine gute Frage. Diese Frage zeigt, dass Mose begriffen hat, dass es etwas Unmögliches ist. Also wer bin ich? Das kann ich ja gar nicht. Und dann antwortet der Herr, weil ich mit dir sein werde. Und dann Verse 13 und 14, und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie zu mir sagen, welches ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Das ist die zweite Selbstoffenbarung Gottes in diesem Kapitel. Zuerst im Dornbusch. Im Dornstrauch, als der, der sich erniedrigt hat, der herabstieg, der zu uns kam, der unseren Platz einnahm. Hier, ich bin, der ich bin. Er ist der ewige, der unwandelbare, der souveräne Gott. Die Erkenntnis der Souveränität Gottes, der Unumschränktheit Gottes, der Erhabenheit Gottes ist das notwendige Gegengewicht zur Erkenntnis seiner Erniedrigung. Diese beiden Seiten, die hängen miteinander zusammen. Und wenn wir nur daran denken, dass Gott Mensch wurde und unter uns lebte und immer nur das betonen, dann wird am Ende Gott auf unsere Ebene hinabgezogen und es bedeutet dann auch, dass Gnade nur noch zur Sentimentalität verkommt. Dann ist es nur noch etwas Süßes. Und dass dann Gottes Liebe, wenn wir sie loslösen von seiner Allmacht, Gerechtigkeit und Heiligkeit, seine Liebe, dass er uns sucht und zu uns kommt, wird dann bestenfalls zu Freundschaft oder Kumpelei. Und darum müssen wir auch diese Seite beständig vor Augen haben. Einerseits eine Erniedrigung, dass er Mensch wurde, unseren Platz einnahm, uns gleich wurde und an unseren Platz einnahm, wirklich zu uns kam. Näher konnte er uns nicht kommen. Aber der Gleiche ist der unumschränkt erhabene Gott, der von sich sagt, ich bin, der ich bin. Und das bedeutet, dass er keinen Anfang hat. Wir müssen ja alle sagen, früher war es auch üblich, wenn man jemanden fragte, wenn man ein Kind sah, also ich wurde öfter so gefragt, wem gehörst denn du? So fragt man heute zwar weniger. Und das stimmte, man war ja immer ein Kind von wer? Ach so, du bist der Junge von Peters. Also man hat sofort zugeordnet den Eltern. Und wir haben alle eine Herkunft. Gott ist, der er ist. Er hat keine Herkunft. Er hat keine Ursache. Er hat keine Abstammung. Zudem ist er, der er ist, unabhängig davon, ob wir ihn erkennen oder nicht und ihn ehren oder nicht. Und er ist, der er ist, und nicht nur das, was wir an ihm zu erkennen vermögen. Er braucht nichts, er bedarf keiner Sache, niemand hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden, sagt Paulus. Niemand ist sein Mitberater gewesen. Er braucht nichts, ihm fehlt nichts. Ich habe gerade gestern in einem Andachtsbuch von Wilhelm Busch gelesen, es stand da im Bücherregal von Andreas. Und das war eine kurze Andacht, wo er das so schön sagt, ja, Gott braucht uns wirklich nicht. Er braucht uns nicht. Er kommt ganz gut aus ohne uns. Ist nicht auf uns angewiesen. Er ist, der er ist. Paulus sagt an einer Stelle, ich habe das immer schwierig gefunden, das irgendwie zu verstehen. Was soll denn das heißen? 1. Timotheus 1, Vers 11. 1. Timotheus 1, Vers 11, hier sagt Paulus, verwendet diesen Ausdruck nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Der selige Gott, eigenartiger Ausdruck. Im Griechisch Makarios. Ho Makarios Theos, der glückselige Gott. Ich denke, Paulus will hier Folgendes sagen. Gott ist in sich glückselig. Ihm fehlt wirklich nichts. Er ist in sich vollkommene Ruhe. Es fehlt ihm nichts. Er bedarf keiner Sache und keiner Person. Und trotzdem hat er einen solchen in mich berufen. Das ist für mich völlig unerklärbar. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der vorher ein Lästerer war. Das ist mir unbegreiflich. Dieser große, glückselige Gott, dem nichts fehlt. Mich, Paulus, hat er berufen zu seinem Diener gemacht. Unbegreiflich. Unbegreiflich. Ich bin der, ich bin. Das heißt auch, er ist unausforschlich. Es heißt ferner, er ist wirklich und Wirklichkeit. Er ist nicht nur Gedachtes, nicht eine Projektion. Das ist halt diese öde Erklärung der Ungläubigen. Das ist ja ohnehin ein Witz. Die Ungläubigen wollen uns sagen, wer Gott ist, die gar nicht an ihn glauben. Was wollen die wissen über Gott? Ja, wirklich. Die behaupten doch, das ist nur eine Projektion deiner Wunschvorstellungen, sowas Ödes. Nein, er ist, nicht einfach Gedachtes, er ist. Er ist ja der Urheber aller Wirklichkeit. Also in einem noch viel höheren Sinn wirklich, als das, was wir als Wirklichkeit mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und er ist der Unveränderliche. Ich bin, der ich bin. Ehje, asher, ehje. Dauerndes Sein drückt das aus. Die italienische Bibel, l'eterno, übersetzt das immer so, der Ewige. Oder l'eternel steht in der französischen Bibel. Der Ewige, der Unwandelbare. Er, der sich nicht verändert. Und schließlich, und das sage ich erst an fünfter Stelle und bewusst so, er ist den Seinen alles, was sie brauchen. Denn wir sind vollständig auf Gott angewiesen. Er braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Er ist auf uns nicht angewiesen, er schuldet uns nichts, aber wir sind auf ihn angewiesen und wir schulden ihm alles. Er ist der große Ich Bin. Und so sagt er hier, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Griechisch, ego eimi. Und das kommt ja an einigen Stellen in den Evangelien vor. Die Jünger sind im Sturm, in der Nacht, und dann kommt der Herr. Und dann sagt er, hab keine Angst, ego eimi. Ich bin, sagt er. Das ist im Griechischen ein unvollständiger Satz. Das kann man auf Griechisch so wenig sagen wie auf Deutsch. Wenn auf Deutsch einer kommt und sagt, ich bin, dann, ja, was denn? Ich bin ein Trottel. Gut, jetzt wissen wir es. Das habe ich sowieso gedacht. Aber wir müssen irgendetwas sagen dazu. Oder ich bin fertig. Aber einfach zu sagen, ich bin, das ist im Griechischen genauso wie im Deutschen ein unvollständiger Satz. Das sagt man einfach nicht. Es sei denn, eine ganz bestimmte Person sagt es, ich bin. Und das heißt dann einfach so viel wie, ich bin, der ich bin. Ich bin ohne Ursprung, ohne Herkunft. Ich bin, der ich bin. Er ist der Ewige. Und so ist Jesus von Nazareth, ist der ewige Gott, der hier dem Mose erschien. Die gleiche Person. Der gleiche Herr, der gleiche Gott. Und der Herr sagt dann von sich im Johannesevangelium immer wieder, ich bin, wo die Menschen ihn gefangen kamen, um ihn abzuführen. Und da sagt er ihnen nach, ja, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, ego eimi, ich bin. Und da ließ er nur für einen kurzen Augenblick seine Gottheit aufblitzen. Und die Menschen wichen zurück. Und dann sagt er in seinen Reden immer wieder, ich bin, und dort wird deutlich, er ist dem Glaubenden alles, was der Glaubende braucht. Wir brauchen ihn wirklich. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin. Aber das kommt erst zuletzt. Und ich wiederhole, die Erkenntnis der Erhabenheit und der Souveränität, der Größe Gottes, bildet das notwendige Gegengewicht zur Erkenntnis seiner Erniedrigung und seiner Entschwerdung. Und darum ist es eigentlich so ein Skandal und ich sage es euch jetzt, es ist wirklich ein Skandal, dass es eine Bibelübersetzung gibt, die übersetzt diese Stelle so, 2. Mose 3, Vers 14, da sprach Gott, ich bin der Gott, der für euch da ist. Und nachher steht, ich bin für euch da, hat nicht zu euch gesagt. Es bleibt also nur noch diese eigentlich unterste Wahrheit und Tatsache bleibt da noch. Ich bin für euch da. Das ist geradezu gottlos. So denken ja die Gottlosen. Ja, Gott muss für uns da sein. Er muss überhaupt nicht. Dass er für uns da ist, das ist ein, für uns da ist, für die, die an ihn glauben, das ist ein unbegreifliches Wunder. Aber bei alledem ist er der große Ich Bin. Ich bin, der ich bin. Es ist die Hoffnung für alle, die das so übersetzt. In der Hoffnung für alle steht im Vers 8 übrigens auch, also wo wir gelesen haben, ich bin herabgekommen. Dort steht nur, ich bin gekommen. Nicht herabgekommen. Wir sollen ja nicht daran erinnert werden, dass Gott hoch oben ist und wir tief unten. Das sollen wir nur vergessen. Er ist einfach gekommen. Herbeigekommen, aber nicht herabgekommen. Und das hat System in jener Bibelübersetzung. Es hat wirklich System. Das geht durch die ganze sogenannte Bibelübersetzung hindurch. Dort, wo der Herr ruft, und das würde den Walter wahrscheinlich besonders freuen, er spricht über das Leben des Herrn und gestern hat er davon gesprochen, wie wir ihm nachfolgen und dann lernen. In der Hoffnung für alle steht immer, kommt mit mir. Bei der Berufung der Jünger steht einfach, kommt mit mir. Und dann steht, und sie gingen mit Jesus. Das ist so, das ist skandalös, das ist wirklich skandalös. Und das ist ein Betrug am höchsten und es ist auch eine Irreführung der Leser. Denn in der Einleitung zu dieser Übersetzung steht, man habe einfach so übersetzen wollen, dass man besser versteht. Das stimmt einfach nicht. Oder inwiefern versteht man, ich bin gekommen, besser als ich bin herabgekommen? Ist das eine Verständnishilfe? Nein, es ist eine systematische, wirklich eine systematische Absicht, die durch diese ganze Übertragung hindurchgeht. Gott soll klein gemacht werden, der Mensch groß. Das hat System. Ich denke, dass wir das einfach ganz deutlich sehen müssen. Und darum würde ich diese Bibel auch nicht brauchen für evangelistische Zwecke. Der Mensch muss ja ins Licht Gottes gestellt werden und erkennen, wer Gott ist, und dann erkennt er sich, wie er selbst ist.